Wäre ich jetzt gerne in Jerusalem. In Jerusalem. Denn dort ist gerade ganz viel los. Da ist orthodoxes Ostern, da ist katholisch und protestantisches Ostern. Das fällt diesmal zusammen. Und wir sind auch noch am Ende des Festes der ungesäuerten Brote. Könnt ihr euch vorstellen, was da los ist? Und das erinnert mich so stark daran, was damals los war. Vor Jahren waren meine Frau und ich an orthodoxem Ostern und parallel auch noch Fest der ungesäuerten Brote in Jerusalem. Und wir haben den Karfreitag in der Grabeskirche verbracht, der Platz von Golgatha und vom Grab Jesu in der Grabeskirche. Und es waren Christen so vieler Länder, so vieler Hautfarben dort. Die Kirche war total voll und es ging darum, was hat Jesus an diesem Karfreitag auf Golgatha Großes getan? Und am Samstag war noch mehr los. Da ist dann ein orthodoxer Brauch, das war also gestern, heiliges Feuer, vielleicht hat der ein oder andere es schon mal gehört. So viele Menschen, die feiern. Was haben die Jünger gemacht am Samstag? Viele von euch wissen, dass im letzten Oktober mein Vater gestorben ist. Und da wurde mir so bewusst, wie diese Atmosphäre ist. Wir sind mit dem Tod konfrontiert, ganz elementar. Und draußen geht es einfach weiter. Leben geht weiter. Und damals in Jerusalem, als meine Frau und ich an Ostern dort waren, dann kam der Sonntag. Bisschen ähnlich, wie es hier heißt im ersten Vers in Lukas 24. Am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben und so weiter. Und wir sind nicht ganz so früh wie die Frauen hier am damaligen Ostersonntag, nicht ganz so früh wie sie zu Grabeskirche. Wir waren fast allein am leeren Grab. Und das war so eindrücklich. Diese Atmosphäre, das Grab symbolisch heute ist leer. Er ist auferstanden. Ihn will ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Folgen wir diesem Thema. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen die Frauen in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Erster Tag der Woche, bei uns ist es heute Montag, damals Sonntag. Am Sonntag machen sie sich ganz früh auf, denn am Freitag war ja die Kreuzigung gewesen und da stand der Samstag, der Schabbat, der unmittelbar bevor und sie konnten nur noch notdürftige Bestattungsriten einhalten. Und jetzt haben sie Salben bereitet und um diesen Leichnam zu salben für die Grablegung fertig zu machen. Und dann heißt es in Vers 2, da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt hatte. Er war weggewälzt. Wir lesen in parallel im Markus-Evangelium, dass sie, wieder diese Frauen, ganz früh zum Grab gingen an diesem Sonntagmorgen und sie sagten zueinander: Wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes weg? Jetzt merke ich gerade, ich habe gar kein Bild von dem Stein dabei. Hatte ich an anderer Stelle euch schon mal gezeigt. Das ist also, ja, so hoch ungefähr wie die Kanzel. Wenn ihr um die Pfosten gucken könnt, seht ihr die Kanzel. Das Ganze rund. So ein Stein, ja, 300, 400 Kilo werden solche Steine geschätzt. Wer wälzt uns den Stein weg? Das ist ein Problem. Und Helen hat schon gesagt, da drückt sich eine Erwartung aus. Sie gehen zu Jesus und sie erwarten, den toten Jesus zu finden. Den Toten. Was erwarte ich? Ein leeres Grab? Ein Auferstandener? Oder ein volles Grab? Das ist eine komische Frage, oder? Ich möchte die Frage mal untermalen mit einer Anekdote, die von Martin Luther und seiner Frau Käthe berichtet wird. Und ich mache es nach der Fassung von Axel Kühner. Eines Tages war es ruhig in Martin Luthers Arbeitszimmer. Er war traurig und verzweifelt. Er hat nicht mehr gesprochen, nicht mehr gearbeitet und auch nicht mehr gebetet. Mit hängendem Kopf saß Luther da und grübelte über dies und jenes nach. Er gab sich der Traurigkeit immer mehr hin. Seine Frau Käthe macht sich Sorgen um ihn. Sie überlegte, wie sie ihm helfen konnte. Dann zog sie schwarze Kleider an und klopfte an seine Arbeitszimmertür. Erschrocken fragte er: Wer ist denn gestorben? Käthe antwortete: Gott ist gestorben. Wenn du nicht mehr arbeitest und betest, sprichst und singst, dann ist Gott tot und hat keine Macht. Plötzlich verstand Luther etwas Entscheidendes. Er hat sich viel zu sehr den negativen und drückenden Gedanken hingegeben, dieser ganzen Mutlosigkeit, dass er Gott damit vertrieb. Doch Gott lebt. Zum Verzweifeln gibt es keinen Grund. Gott ist am Werk, aber er lebte, als sei Gott tot. Die dunkle Mauer bricht Stück für Stück auf, Verzweiflung und Trauer werden kleiner, der Himmel wird größer. Luther ist wie befreit und geht wieder an seine Arbeit. Volles Grab oder leeres Grab? Lebt Gott oder ist er tot? Vers 3. Sie gingen, diese Frauen, in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam Jesu, des Herrn, war nirgends zu sehen. Sie haben eine ganz normale Bestattung erwartet. Das heißt, in dem Grab war eine Bank, da hat man den Leichnam hingelegt, hat ihn ungefähr ein Jahr liegen lassen, dann war das Fleisch weg, die Knochen noch da und nach einem Jahr hat man die Knochen eingesammelt. Je nachdem, wie reich man war, entweder direkt deponiert oder in ein Ossuarium nennt man das, eine Knochenbox. Also ein Jahr hätte der Leichnam Jesu da normalerweise gelegen. Das erwarten sie auch. Und jetzt, dann kommt es hier, der Leichnam Jesu war nirgends zu sehen. Was ist damit geschehen? Vers 4. Während sie noch ratlos dastanden, ratlos deshalb, weil das nicht üblich war, man konnte einen Leichnam auch umbetten, das ging, ist nicht verboten, aber das machst du normalerweise nicht, sondern erst in einem Jahr. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Das ist so eine tolle Sache. Stell dir vor, da ist dieses dunkle Grab und es ist früh am Morgen, wohl noch dämmerig. Und dann kommt Licht. Dann kommt Licht. Aber nicht von der aufgehenden Sonne hier. Das ist ja schon toll, wenn die Sonne aufgeht. Sondern da kommt etwas vom Licht Gottes in dieses Dunkel. Es heißt in 1. Johannes 1, Gott ist Licht und in ihm ist überhaupt keinerlei Finsternis, keine Finsternis. Ich habe hier rausgeschaut eben, heute Morgen war es noch strahlend und jetzt hat schon die ersten Wolken. Das gibt es bei Gott nicht, was dieses Licht angeht. Das ist absolut kein Schatten, Finsternis oder etwas. Sie haben hell leuchtende Gewänder an. Es sind Engel, die da erscheinen in menschlicher Gestalt. Hell leuchtende Gewänder. Gottes Herrlichkeit scheint auf dieser Erde auf. Die Stelle, die ich da am meisten mag, das ist Johannes 1, Vers 14. Da heißt es, dass Jesus Mensch geworden ist und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit des einzigartigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Könnt ihr euch diese Herrlichkeit vorstellen? Können wir. 4 Evangelien. Gottes Herrlichkeit. Wir tun, indem Jesus auf diese Erde gekommen ist und wir diesen Bericht hier haben, wir tun quasi einen Blick in den Himmel, dass wir von der Herrlichkeit Jesu mehr und mehr sehen. Wunderbar. Noch ein paar Beispiele über dieses helle Kleidung, wo Gottes Herrlichkeit, Gottes Licht so aufblitzt. Erstes Stichwort Weihnachten. Da heißt es, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Berg der Verklärung. Jesus wurde von ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Auferstehung, da sind wir eine Nacht vor unserem Ostersonntag, also in der Nacht direkt vor dem Ostersonntagmorgen. Es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich auf diesen Stein. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Das ist Matthäus 28. Sein Gewand dieses Engels, der den Stein wegwälzt, weiß wie Schnee. Und eine letzte Stelle ist dann Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1. Da schauen die Jünger zum Himmel, während er dahin fuhr, auffuhr, würde man in der Schweiz sagen. Siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Immer wieder ein Stück Himmel, der kommt, dieses Licht, und das drückt sich selbst in der Kleidung aus. So auch hier an diesem Ostersonntagmorgen. Vers 5. Die Frauen erschraken. Kennst du das? Wenn dir Gott, in welcher Form auch immer, entgegentritt. Ein Erschrecken, denn du merkst, das ist etwas Heiliges. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ich will da kurz einhaken. Das ist eine ernsthafte Suche nach Jesus, oder? Den Frauen ist es ganz ernst. Sie riskieren mit diesem Liebesdienst, den sie Jesus tun wollen, auch viel. Aber sie suchen, zumindest was ihre Erwartung angeht, an der falschen Stelle. Hast du Jesus schon gefunden? Den Lebendigen? Oder suchst du vielleicht an der falschen Stelle? Und wenn du ihn gefunden hast, sehen deine Tage manchmal so aus wie bei Luther? Ich rate deiner Frau, ich rede jetzt mal zu den Männern, sich schwarz anzuziehen zukünftig an solchen Tagen. Geht doch umgekehrt. Ihr wisst, merkt, von was ich rede, symbolisch. Jesus ist nicht tot. Er lebt. Er lebt. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Man spricht im Allgemeinen in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas von 3 Leidensankündigungen, sind aber sogar noch mehr. Also wenn ihr mal gelernt habt, 3, forscht mal nach den anderen noch, sind tatsächlich mehr. Aber ich nehme mal diese 3. Da heißt in Matthäus 16, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am 3. Tag auferweckt werden müsse. Matthäus 17, ganz ähnlich, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten. Und am 3. Tag wird er auferweckt werden. Matthäus 20, ganz ähnlich. Wie kann man das vergessen? Wie kann man vergessen, dass Jesus angekündigt hat, ich werde sterben. Ich werde in die Hände der Menschen gegeben werden. Ich werde getötet werden. Und dann heißt an diesen Texten auch ihre Reaktion, sie waren bestürzt. Ihr kennt vielleicht Matthäus 16, dass Petrus zu ihm sagt, also auf gar keinen Fall darf das passieren. Auf gar keinen Fall. Sie sind so besorgt um Jesus und es ist so undenkbar, was Jesus hier sagt. Und dann hatte Jesus noch angekündigt, ich werde auferstehen. Das haben sie nicht verstanden, völlig klar. Aber wie kannst du das vergessen? Wenn du das von Jesus selbst gesagt bekommen hast. Geht es auch euch manchmal so? Da hat Jesus ganz klar etwas gesagt. Und wir sind ja nicht mehr bei der Ankündigung. Wir haben ja auch das Geschehen hier gleich in 4 Evangelien bezeugt, dass Jesus auferstanden ist. Und wisst ihr was, manchmal vergesse ich das. Verliere es aus dem Blick, dass da der lebendige Gott ist, der mich angenommen hat als sein Kind. Und ich lebe in der Finsternis, welcher Art auch immer, als sei er gar nicht lebendig. Kennst du das? Es ist irgendwo beschämend, dass wahrscheinlich jeder von uns hier, der Jesus kennt, sagen muss, ja, das kenne ich, das kenne ich. Aber das war damals schon so. Es ist unfassbar, dass Jesus in seiner Liebe ans Kreuz geht, unsere Schuld, die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt. Aber dann, Paulus schreibt einmal, noch mehr, dass er vom Vater auferweckt wird. Wie kann ich das vergessen? Wir haben heute nicht nur das, was Jesus gesagt hat, die Worte Jesu, die er direkt gesprochen hat, sondern wir haben hier auch noch das geschriebene Wort. Ich habe vorhin die Frage gestellt, wo suchst du nach Jesus und welchen Jesus suchst du? Manchmal gibt es Zeiten im Leben, da erscheint das, wie sagt man auf Englisch so schön, boring, langweilig, das kenne ich ja schon alles und was soll man dazu sagen? Da lese ich, dass Jesus auferstanden ist, dieses Wunder, und es ist langweilig. Es gibt ein Buch mit dem Titel, ich hoffe, ich zitiere den richtig, was zumindest sinngemäß, spürst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Ich glaube, Conny hat uns das ausgeliehen vor einiger Zeit. Spürst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Es ist wunderbar, Gefühle für Jesus zu haben. Aber wenn das die Quelle, die alleinige Quelle deines Glaubens und deiner Erkenntnis Jesu ist, Jetzt hätte ich fast salopp gesagt, vergiss es. Aber es ist zu milde ausgedrückt. Die Hauptquelle, wo ich seine Herrlichkeit erkenne und ihn mehr und mehr erkennen kann, das ist hier die Heilige Schrift. Ich weiß, das sage ich nicht zum ersten Mal. Aber ich muss es mir immer wieder sagen. Und deshalb auch euch. Ich glaube, dass hier in Vers 8 so etwas steht wie ein geistliches Geheimnis. In Vers 8, ein geistliches Geheimnis. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Einfaches Sätzchen. Ich wünsche dir und mir, dass wir in jeder Situation uns an die Worte Jesu erinnern. Vers 9. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Leeres Gerede, wenn du Menschen das Evangelium sagst. Kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Dabei hatten sie die richtige Botschaft. Die beste und spannendste Botschaft der Welt. Aber selbst seine engsten Freunde, die Jünger und wer dabei war, glaubten ihn nicht. Sie sagten das Evangelium. Ich möchte an der Stelle wieder einhaken. Was ist denn das Evangelium, das sie sagten? Paulus formuliert es in 1. Korinther 15 folgendermaßen. Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Und er wurde begraben und er ist auferstanden am dritten Tag und er ist vielen Menschen erschienen. 4 einfache Punkte, oder? Gestorben, begraben, auferstanden, erschienen. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Kern des Evangeliums für dich und mich, für unser Leben. Und das ist der Kern des Evangeliums, was wir weitersagen. Egal, ob es uns so geht wie den Frauen damals, ihnen wird nicht geglaubt, oder es wird uns geglaubt. Letzter Vers hier, Vers 12. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. In den Paralleltexten lesen wir, dass er ganz schnell zum Grab lief. Also sprich, sich wirklich beeilt hat. Er wollte wissen, was da los ist. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, musste sich also bücken, weil der Eingang niedrig ist. Beugt sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Der Petrus war voller Verwunderung. Dabei hatte er schon 3 Totenauferweckungen erlebt. Hast du schon 3? Na, die Frage kann man schenken. Ob du schon 3 Totenauferweckungen erlebt hast, ich nicht. Der Petrus hatte 3 erlebt. Da ist die Tochter des Jairus, Markus 5, der Jüngling von Nein, Lukas 7, Lazarus, Johannes 11. Also ihr findet das Skript auch im Internet dann. Tochter des Jairus, Jüngling von Nein, Lazarus hat es erlebt, und hält es trotzdem nicht für möglich. Kannst du dich da hineindenken? Also ich kann mich gut hineindenken. Toten, Auferweckung, das geht doch nicht, oder? Voller Verwunderung. Ich glaube, an der Stelle, zu dem Zeitpunkt, war er noch nicht so weit, sich über das zu wundern, was ich jetzt als Nächstes sage. Das kam erst später. Und zwar voller Verwunderung über die Größe von Gottes Auferstehungskraft. Die Größe von Gottes Auferstehungskraft. Da war ja Lazarus wirklich tot gewesen. Wie sagt seine Schwester? Er riecht schon. Also der war schon dabei, vor sich hin zu verwesen, oder wie soll man sagen? Da war die Verwesung schon eingetreten. Der war wirklich tot, der war nicht scheintot. Jesus war wirklich tot gewesen. Auch das wird uns in der Heiligen Schrift bezeugt. Johannes 19 heißt es, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Beine zerschlagen, wenn ein Gekreuzigter so hängt, muss er sich, um atmen zu können, immer wieder hochziehen. Tut furchtbar weh, wenn du da genagelt bist. Und wenn du ihm die Beine zerschlägst, dann kann er nicht mehr sich hochziehen. Sie haben ihm die Beine nicht zerschlagen, weil er wirklich tot war. Das ist der Sinn. Ja, Jesus war wirklich tot. Wie geht das? Wie geht das, dass ein Toter lebendig wird? Am besten drückt es Paulus aus im Epheserbrief im 1. Kapitel. Da überschlägt er sich mit Worten. Da schreibt er über die Auferstehungskraft, mit der Jesus auferweckt worden ist. Und zwar die überragende Größe seiner Kraft nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ich glaube, mehr geht an Worten nicht. Nochmal, die überragende Größe seiner Kraft, Dynamis, hier im Griechischen, das Wort kennt ihr, Dynamit. Die überragende Größe seiner Kraft nach der Wirksamkeit, das ist das Wort Energia, da steckt drin Energie, daher stammt unser Wort Energie. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das kann man eigentlich mit Worten nicht ausdrücken. Wir könnten noch 4 Ausdrücke benutzen. Ich hätte es immer noch nicht verstanden. Aber es ist die Kraft, die einen Toten, hier Jesus, lebendig macht. Gibt es eine größere Kraft? Das ist unfassbar. Und auch wenn der Petrus noch nicht verstanden hat, was da wirklich passiert ist, es ist schon eine Verwunderung, wie kann das sein? Und damit eine Verwunderung, ein Staunen, ein Anbeten, wie groß ist Gott? Wie groß ist Gott, dass er dieses größte aller Wunder im Leben Jesu getan hat? Letzter Punkt für heute. Petrus war voller Verwunderung, lesen wir. Ich bin voller Verwunderung über die Größe dieser Auferstehungskraft an uns, die wir an Jesus glauben. Ich lese uns nochmal Epheser 1, Vers 19. Die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Es ist sehr, sehr überraschend, dass Paulus nicht nur allgemein von dieser Kraft schreibt und nicht nur, das ist die Kraft, die Jesus auferweckt hat, sondern diese Kraft ist irgendwo in unserem Leben da. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Hast du diese Kraft empfangen, als der Heilige Geist kam? Dann brauchst du nicht bitten, Herr, gib mir immer neue Kraft, auch wenn es auf uns so wirkt, immer wieder. Sondern, Herr, lass diese Kraft, die du mir gegeben hast durch deinen Heiligen Geist, wirksam werden. Ich lese mal Apostelgeschichte 1, Vers 8 zu Ende. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Jeder von uns, der schon mal den Kloß im Hals gespürt hat, wenn er einem anderen von Jesus erzählen soll, müsste jetzt jubeln. Die Zusage Gottes, dass diese Auferstehungskraft da ist, dass du von Jesus weitererzählen kannst, koste es, was es wolle. Und meine Lieben, ich bin so froh, dass ich da nicht auf meine Kraft angewiesen bin. Seine Kraft. Kolosser 1, Vers 28 und 29. Jesus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite ich und ringe ich gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Unser Thema über die letzten Monate war ja immer wieder Heiligung, konkrete Veränderung des Lebens. Wie möchtest du Jesus ähnlich werden? Ich bin so froh, dass Jesus hier uns sagt durch Paulus, das geschieht durch die Auferstehungskraft Gottes. Durch die Auferstehungskraft Gottes. Und eine letzte Stelle, Epheser 3, Vers 20, da heißt es, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Kennst du diese Kraft, die in dir wirkt? Hoffentlich. Wenn nicht, muss ich daran was ändern. Denn wenn Gott diese Kraft bereitstellt, formulieren wir es mal so, bereitstellt, dann gibt es doch nichts Schöneres, als diese Kraft wirklich zu nutzen. Verheißung, Epheser 2. Früher, da wart ihr tot in euren Übertretungen und Sünden. Höre ich nicht gern. Also wenn ich da jetzt Schluss mache heute, dann müsst ihr sagen, da haben wir was versäumt an diesem Ostersonntagmorgen. In Vers 5 geht es weiter. Jetzt aber seid ihr lebendig gemacht. Hast du, so wie es in Römer 6 heißt, erlebt, dass du mit Jesus auferstanden bist zu einem neuen Leben? Ich habe nur ein ganz leises Amen gehört. Ganz, ganz leises. Ich hoffe, ihr habt in eurem Herzen ein lautes Amen gesagt. Kommen wir zu unserem Thema nochmal zurück. Unser Thema, Philipper 3, Vers 10. Ihn will ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ihn will ich erkennen. John MacArthur schreibt hier so treffend, das ist eine tiefe Erkenntnis, oder nein, anders, eine tiefere Erkenntnis von Christus und eine wirkliche Vertrautheit mit ihm. Bist du ganz vertraut mit Jesus und streckst dich aus, dass du ihn immer tiefer und tiefer erkennst? Das wünsche ich dir und mir an diesem Ostersonntagmorgen. Dann werden wir die Kraft seiner Auferstehung erleben. In der Evangelistik, in der Evangelisation, im Leben, im eigenen Leben, im Leben von anderen Menschen. Und hier geht es aber auch weiter und die Gemeinschaft seiner Leiden. Es wird nicht einfach sein. Je mehr du Jesus nahe bist und wirklich tiefere Erkenntnis hast, umso mehr wird der Feind auch schauen, das zu verhindern. Jesus ist auferstanden. Gott hat seine ganze Auferstehungskraft eingesetzt, damit ein Toter, sein geliebter Sohn, den er sich quasi vom Herzen gerissen hat, nachdem er gestorben war, auferstanden ist. Mit der gleichen Auferstehungskraft ist Jesus in unserem Leben tätig. Das ist eine gute Botschaft an diesem Ostersonntagmorgen. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Ich mache den Abschluss.